Luisa, es ist 8 Uhr morgens und wir haben nichts Besseres zu tun, als einen Podcast aufzunehmen. Ich habe gesagt, du darfst dir eine Wunschuhrzeit ausdenken heute.
Ja.
Ist heute mal dein Wunschtag und du hast gesagt, komm, 8 Uhr morgens. Ist gar nicht meine Zeit, aber wir kriegen das jetzt hin. Eventuell hört man noch ein bisschen die Müdigkeit in meiner Stimme.
Nee, nicht so doll, Jesper.
Wir haben einen Kommentar bekommen vor ein paar Tagen von Leander Wizarding Y Podcast. Der Kommentar hat mich erst verwirrt, muss ich gestehen. Denn er beginnt mit Liebe Grüße aus Elmshorn. Ich habe gedacht, ob sich eines meiner Familienmitglieder hier einen Undercover-Account erstellt hat, um einen Podcast zu kommentieren. Denn lieber Leander, ich komme auch aus Elmshorn. Also liebe Grüße zurück nach Elmshorn. Mhm. Ihr macht das echt toll. Ich habe in 3 Tagen 2 Folgen, habe in 3 Tagen 12 Folgen gehört. Mein Gott. Oh.
Sehr gut. Wow, und die sind auch so lang, die Folgen. Ja. Mhm.
Ich habe im Übrigen in seinen Podcast, Wizarding Y Podcast, auch reingehört. Es geht um Harry Potter, hat mir auch gut gefallen. Wobei ich gestehen muss, dass ich nicht so der riesengroße Harry Potter Fan bin. Deswegen war es jetzt inhaltlich, ja, oh, Luisa guckt ganz scharf.
Ja.
Ich habe alle Bücher gelesen, muss ich dazu sagen. Allerdings war ich da noch etwas jünger. Also ich kann mich kaum noch erinnern. Und ich habe die Filme jeweils einmal gesehen, aber ich glaube öfter nicht.
Okay, das ist weird, Jesper. Eigentlich guckt man die Filme immer, wenn der Herbst kommt.
Ah, okay. Da habe ich ja wieder was gelernt. Ja. Also vielen Dank für den lieben Kommentar. Freut uns jetzt zu hören, dass dir unser Podcast gefällt. Und dann noch eine ganz kurze Sache zu einer anderen Serie. Wir haben ja hier auch schon mal über Modern Family gesprochen. Mhm. Und wir haben ja auch schon über Dexter gesprochen. Und jetzt gibt es eine Verbindung zwischen beiden Serien. Und zwar habe ich gesehen, durch Zufall, dass der Schauspieler Eric Stone Street, also Cam, in der neuen Dexter-Serie einen Part hat, einen Serienmörder spielt. Wie findest du das,
Lisa? Das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Das bewegt mich aber wirklich dazu, die neue Dexter-Serie doch nochmal zu gucken. Ich bin dann mit dem normalen Dexter durch.
Ja.
Und habe gedacht, aber ich gucke jetzt nicht die Fortsetzung, weil eigentlich war es ein gelungenes Ende, fand ich. Und ich habe gedacht, sie können es jetzt nur schlechter machen.
Also über das Ende müssen wir, glaube ich, nochmal in einer anderen Folge reden. Heute haben wir leider nicht so viel Zeit. Aber dass du sagst, das war ein gelungenes Ende, hat mich jetzt etwas verwirrt. Aber ich möchte dir nur so viel sagen, guck dir die Fortsetzung ruhig an. Ich glaube, man kann sie auf Amazon sehen oder so. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Kein Problem, ich habe sie alle.
Gut, dann freue ich mich, dass wir jetzt über Breaking Bad reden.
Ja, Staffel 2, Folge 10 sind wir.
Korrekt. Und die Folge heißt im Englischen Over und im Deutschen heißt sie Schluss. Ach, so schön einfach.
Ja, wirklich sehr schön einfach.
Du hast deine Anmerkung zu dem, zu dem Titel ans Ende des Scripts geschrieben. Ja. Warum, Luisa?
Ja, weil ich denke, wir sollten, nachdem wir die Folge besprochen haben, nochmal einen Rückschluss zu dem Titel ziehen.
Dann sagen wir jetzt einfach gar nichts weiter dazu, oder?
Ja, also ich glaube, das ist wirklich sowohl im Deutschen als auch im Englischen ein Titel, der sich erst erschließt, wenn man die Folge geguckt hat.
Ja.
Oder in unserem Fall besprochen hat.
Genau. Dann reden wir direkt über den Cold Opener. Der Fuchs mit dem fehlenden Auge wird von Menschen im Schutzanzug zusammen mit anderen Beweismitteln abtransportiert. Vor dem Haus sehen wir Walters zerstörtes Auto und daneben 2 Leichensäcke.
Ja.
Es wird etwas konkreter.
Auf jeden Fall. Also es gibt mindestens 2 Tote.
Ja, weiß ich nicht, ob es 2 Tote gibt. Also ich fand, die Leichensäcke sahen sehr klein aus. Also da könnte auch was anderes drunter liegen. Es könnte auch eine perspektivische... Ja, wenn man vielleicht, wenn die Mitarbeiter die Müllsäcke vergessen haben und sagen, komm, wir nehmen hier noch ein bisschen den Müll mit raus, weil das so müllig ist hier in der Wohnung von Familie White. Wir haben aber keine Müllsäcke, wir nehmen einfach kurz die Leichensäcke.
Nein, vielleicht quetscht man Leichen auch ein bisschen. Bequem muss es ja nicht mehr sein.
Ja, ich fand aber, vielleicht war es auch eine perspektivische Verzerrung, weil die Kamera so schräg auf die Szene von oben runter gefilmt hat. Hm. Und da sahen die Leichensäcke irgendwie, oder das, was da drunter lag unter den Leichensäcken, also es hat sich ja ein bisschen was abgebildet, hochgeformt, sah ziemlich klein aus. Also so eine typische Menschenform war da jetzt nicht zu erkennen für mich.
Meinst du, es sind Hunde gestorben?
Hunde spielen ja bisher nicht so eine große Rolle in der Serie. Vielleicht ein Wolf?
Zum Glück nicht. Du hattest dich ja in der ersten oder zweiten Folge schon sehr missgünstig gegenüber Hunden geäußert. Und ich glaube, wenn Hunde hier eine große Rolle spielen würden, dann würden wir die Serie nicht mehr gemeinsam gucken, Jesper. Ich könnte dich
richtig,
nicht mehr ertragen dann mit deinen abfälligen Kommentaren.
Ne? Vielleicht ist es die Wolfsfamilie aus der letzten Folge, die sich rächen möchte an Walter.
Ja. War das überhaupt ein Wolf oder ein Kojote?
Ich weiß es nicht. Aber es beschäftigt mich immer noch.
Ja. Es war Jacob.
Also.
Anspielung nicht verstanden. Gut.
Nee, habe ich nicht verstanden. Wer ist Jacob?
Von, wie heißt das? Twilight.
Achso, das habe ich nicht geguckt, deswegen kann ich die Anspielung nicht verstehen. Entschuldigung, Luisa.
Ja, ist okay. Dafür haben andere sie verstanden.
Also ich fand die Beschädigung an Walters Auto, erstmal darüber habe ich mich natürlich gefreut, weil das bedeutet, dass Walter ein neues Auto bekommt, falls er dann überlebt hat. Allerdings glaube ich dann, das wäre dann eher, ich glaube, dieser Cold Opener löst sich auf am Ende dieser Staffel. Das heißt, das neue Auto von Walter käme erst in der dritten Staffel. Das heißt, es würde ja dann, wenn
wir
es ganz genau nehmen.
Das würden wir gelten lassen.
Ja, okay, gut. Nee. Gut. Freue ich mich.
Du bist aber letztes Mal schon so traurig gewesen, Jesper.
Ja.
Ich muss dir auch mal einen Punkt hinwerfen.
Die Beschädigungen an Walters Auto waren sehr ungewöhnlich, würde ich sagen, weil es sah aus, als wären nur die Scheiben beschädigt, alle, auch das Schiebedach und ansonsten gar nichts an diesem Auto. Da habe ich kurz überlegt, was könnte das denn gewesen sein und habe gedacht, vielleicht war es eine Explosion im Auto. Also, das quasi, weil ich habe gedacht, okay, vielleicht ist Schalldruck der Grund dafür, dass die Scheiben alle so gerissen sind und vielleicht ist etwas im Auto explodiert, das dann dazu geführt hat, dass das Auto von außen irgendwie unversehrt aussieht, abgesehen von den Scheiben. Allerdings sehen wir vorne am Windschutz, wie heißt das? Vorne an der Scheibe, an der Frontscheibe.
Die Windschutzscheibe.
Windschutzscheibe sehen wir zwei Stellen, was aussieht, als wären da Personen drauf getroffen auf die Scheibe.
Ja,
also vielleicht
gab es
eine Explosion. Ja.
Walter ist jetzt nicht nur Meth-Koch, sondern auch Opernsänger. Er hat im Auto das dreigestrichene D geübt und das hat die Scheiben zum Explodieren gebracht, zum Reißen gebracht. Und zwei Leute sind gerade an ihm vorbeigegangen und die haben das auch leider nicht überlebt. Ihre Trommelfelle sind gerissen und sie sind innerlich verblutet.
Ach so, ich dachte, er hätte das kurz vor seiner Einfahrt geübt, dann sind die Scheiben alle geplatzt und dann ist er eingebogen und hat dann noch zwei Leute mitgenommen, die sich in dem Moment vor seiner Auffahrt befanden.
Ja, genau.
Ja, also das waren meine Gedanken zu dem Cold Opener. Also mir ist vor allem das Auto ins Auge gefallen. Ansonsten, klar, wir sehen diesen Fuchs wieder. Ansonsten jetzt nicht so viel Neues, glaube ich.
Ja, vielleicht können wir über den Fuchs kurz sprechen, denn es gibt verschiedene Fantheorien zu diesem Stofftier. Und ihm fehlt ja ein Auge. Das haben wir ja jetzt schon 3-4 Mal gesehen. Und es gibt Fantheorien, die besagen, dieser Fuchs steht für Skylar.
Aha.
Die versucht genau hinzusehen, aber es gelingt ihr halt nicht, zu erkennen, was sich gerade abspielt, weil sie sozusagen einen blinden Fleck hat, der in Form dieses fehlenden Auges dargestellt wird.
Also ich finde das ein bisschen an den Fuchshahn herbeigerissen, diese Theorie.
An den pinken Fuchshahn.
Ja, ist so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer irgendwie.
Okay.
Für mich.
Ich wollte dir von der Theorie erzählen, ich sehe es auch nicht, aber wie ich den Fuchs sehe, das besprechen wir erst Staffel 3, Folge 1 oder können wir schon in der letzten Folge dieser Staffel besprechen, dann kennst du sie ja.
Ja.
Ja, aber das ist auch eine Theorie, die es gibt und ich habe gedacht, vielleicht findest du sie ja schon gut, aber scheinbar nicht.
Nö.
Okay, dann nicht. Ich auch nicht.
Diese Folge passiert relativ viel, vor allem um Walter rum. Ich habe aber gedacht, wir reden vielleicht trotzdem zuerst über Jesse und Jane. Dann haben wir diesen kurzen Handlungsstrang, der mir, weiß ich nicht, ganz okay gefallen hat. Zumindest abgeschlossen. Und zwar ist es so, dass Jesse und Jane jetzt sehr viel Zeit miteinander verbringen. Als Janes Vater auftaucht, verhält sich Jane gegenüber Jesse distanziert, was diesen vor den Kopf stößt. Also, Gesundheit, Luisa. Wir haben erst sowas wie eine Beziehung zwischen den beiden, die chillen viel miteinander und haben sehr vertraute, also sie chillen auf dem Bett und gucken sich Jessys Zeichnungen an und Jane ist auch wirklich begeistert und findet das alles total toll. Und genau, dann irgendwann taucht halt der Vater auf und sie ist sehr, sehr distanziert und tut quasi vor dem Vater so, als wäre Jesse nur der Nachbar. Und
ja.
Ich habe, genau, und dann kommt sie ja danach wieder nach der Szene und läuft dann einfach in Jessys Wohnung rein, als wäre gar nichts, nimmt sich ein Eis aus der Gefriertruhe und ja. verhält sich ein bisschen merkwürdig, wie ich finde. Also, weil Jesse möchte sie zur Rede stellen, was das denn gerade war und was und fragt, was ist das, ist mit, was sind wir oder sowas, was ist das, ist das mit uns nichts? Und sie ist, tut so ganz irritiert wie uns. Was meint er denn jetzt mit uns?
Wer soll denn wir sein? Hä?
Und es ist ja ganz klar, was Jesse meint.
Natürlich, und ich finde das auch nachvollziehbar, dass Jesse, also, dass er denkt, da wäre mehr, denn es ist ja scheinbar auch mehr. Es ist ja nicht nur irgendwie eine Bettgeschichte, sondern die beiden verbringen ja wirklich viel Zeit auch miteinander und haben eben nicht nur eine Affäre, sondern ich hätte das jetzt auch eher als was Beziehungsmäßiges verstanden. Also ich fand das schon auch ein bisschen weird, dass er rausgeht, also sich anzieht und extra rausgeht, um auch dann dazustehen und von Jane eigentlich zu verlangen, ihn jetzt ihrem Vater vorzustellen. Also wann der Punkt in einer Beziehung dann kommt, das muss ja wahrscheinlich immer noch die Person entscheiden, die das Kind des Vaters ist und nicht die andere Person. Aber wie sie danach damit umgegangen ist und ihn dann da noch so dumm angeblufft hat in seiner Küche, das fand ich wirklich von ihr nicht okay.
Du hast recht. Du hast recht, der Punkt, in dem, bei dem Jesse vor die Haustür geht, um sich quasi selber vorstellen zu lassen, ist auch weird. Also das ist auch ein ganz komischer Move. Ja. Würde ich auch auf gar keinen Fall so machen. Ich habe ja vor zwei Folgen, glaube ich, gesagt, dass ich ein bisschen Angst habe, dass die Beziehung von den beiden so stereotypische Dynamiken bekommt, so klassische, etwas nervige Streitereien. Und da war jetzt so ein Punkt, wo ich dachte, oh, es könnte in die Richtung gehen. Aber am Ende, finde ich, findet Jane eine ganz süße Art, sich zu entschuldigen.
Ja.
Indem sie eine Superheldin malt, wie genau wie diese Superhelden, die wir uns vorher angeschaut haben, sie durch den Türschlitz schiebt. Und da steht, glaube ich, einfach nur Apology Girl drauf.
Genau.
Und vorher ging es um, als sie sich die Superhelden von Jesse angeguckt hat, ging es um einen Superhelden, der nur rückwärts laufen kann. Und Jane war so, was ist das für ein Superheld? Warum, der kann nur rückwärts laufen? Hä? Und dann nimmt sie das quasi auf und erstellt eine Superheldin, die sich halt nur entschuldigen kann. Und Jesse scheint das auch süß zu finden und zu akzeptieren. Und ich hoffe, damit ist das Thema erstmal erledigt. Und man bleibt da jetzt nicht ewig drauf hängen.
Sie hatte ja auch gute Argumente. Sie hat ja gesagt, ich habe dir gesagt, mein Vater ist wie ein Drogenspürhund. Und wie soll ich ihm denn jetzt erklären, dass du mein kiffender Nachbar bist? Und man sieht es Jesse ja schon auch an. Und man riecht es ja wahrscheinlich auch, dass er Drogen konsumiert. Und wenn der Vater halt da auch so ein Feeling für hat, dann hat sie ihn natürlich schon irgendwie auch geschützt. Und ich glaube schon, dass er das Argument auch verstanden hat. Und dass sie sich jetzt entschuldigt. Ich glaube, Jesse ist kein nachtragender Typ.
Glaube ich auch nicht. Und das passt auch zu Jane, weil sie, glaube ich, auch nicht besonders. Also, ich glaube auch nicht, dass sie da so kompliziert ist und nachtragend wäre, was sowas angeht. Ja. Wir kriegen einen ganz kleinen Einblick da rein, was Janes Vater für ein Typ ist, weil der, als seine Tochter ihm nicht aufmacht, hat offenbar Schlüssel für die Wohnung, was jetzt, finde ich, nicht so überraschend ist. Sie gehört ja schließlich auch ihm. Aber dann sich zu entscheiden, okay, meine Tochter macht nicht auf, ich gehe jetzt in die Wohnung rein, ist ein großer Eintritt in die Privatsphäre seiner Tochter.
Total.
Und sie bemerkt das, glaube ich, auch.
Ja, sie guckt ja nochmal. Sie hat eindeutig gemerkt, dass er gerade dabei war, die Tür aufzuschließen. Und das ist von ihm super uncool.
Absolut. Nicht die feine englische Art, aber er ist ja offenbar auch kein Engländer.
Ja, das wissen wir nicht genau, aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das hätten wir schon thematisiert, wenn er Brite wäre.
Was wäre denn deine Superkraft, Luisa? Wir haben ja gerade schon über diese Superhelden geredet, wenn du dir jetzt eine aussuchen könntest.
Ich habe natürlich schon oft in meinem Leben darüber nachgedacht, weil irgendwann wird ja der Punkt kommen, an dem man sich entscheiden darf. Und ich schwanke immer zwischen Fliegen und Gedankenlesen. Aber ich glaube, ich würde mich für Gedankenlesen entscheiden.
Ach, das ist auch ganz schön perfide.
Ja. Ich glaube, das sagt viel über mich aus.
Ja, ich glaube auch. Aber da sollten wir, glaube ich, jetzt nicht ins Detail gehen.
Ja, aber das wäre irgendwie interessanter für mich.
Also ich hätte Lust auf eine sehr überraschende Superkraft, mit der keiner rechnet, die vielleicht ein bisschen unnütz erscheint, aber eigentlich auch nicht. Und zwar würde ich gerne in der Lage sein, Gegenstände in eine Erdumlaufbahn werfen zu können. Also dass man mir, dass ich jetzt, also ich bin so ein alter, nerviger Opa, dann bin ich auf dem Spielplatz, bin genervt, dass man mir einen Ball ins Gesicht wirft. Ich greife diesen Ball und schleudere ihn einfach aus der Atmosphäre raus. Also ich werfe ihn hoch und er kommt nicht mehr runter. Und dann mal die Gesichter sehen der Kinder. Und ich könnte das Ganze nutzen, diese Fähigkeit, für Firmen, um deren Satelliten in eine Erdumlaufbahn zu bringen.
Jesper, ich glaube, was du eher dann machen würdest, weil du dazu gezwungen werden würdest, du würdest dann die Müllabfuhr sein.
Ja, ich würde Steine flitschen.
Überleg
im
dir
All.
Das gut. Ja. Geil. Ja. Cool. Zurück also habe ich auch noch nicht gehört. Ich dachte jetzt erst, du möchtest der Känguru-Mann sein, dass dich das überzeugt hat.
Nee, der möchte ich nicht sein. Zurück zu Jesse und Jane, beziehungsweise zu Jesse. Am Anfang dieser Szene brät er Spiegeleier in einer Glaspfanne. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe erst gedacht, was macht der da? Hat er keine Pfanne und legt den Deckel auf den Herd?
Nee, es war ja schon wirklich auch eine Bratpfanne. Und ich habe dann mal mich informiert. Ist das gut? Also ist es vielleicht smart, in Glas zu braten? Aber das ist super bescheuert, denn es wird gar nicht gleichmäßig warm. Erstmal dauert es super lange, bis es warm ist. Und dann ist es nicht gleichmäßig warm. Ich habe dann gedacht, das ist locker so gewählt worden, um nochmal zu zeigen, dass Jesse eine Verbindung zu Crystal Meth hat, was ja auch wie Glas bezeichnet wird.
Ja, kann sein. Oder es ist einfach auch wieder so ein amerikanisches Ding, was bisher komplett an uns vorbeigegangen ist.
Nee, darüber habe ich mich auch informiert und das ist sehr selten, dass Leute Glasbratpfannen benutzen. Da gab es nie einen richtigen Markt für.
Ja, aber dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das auch so ein kleiner Hinweis auf das Crystal ist. Das gläserne Crystal.
Es würde ja dazu passen, was er ja sagt.
Ja, das habe ich gar nicht verstanden. Er haut die Eier in die Pfanne und sagt, das ist dein Gehirn und das ist dein Gehirn auf Drogen. Ich habe es mir mehrfach angeguckt, um mir einen Sinn abzuleiten, aber habe keine gefunden.
Dafür brauchst du Hintergrundinfos, denn es gab in den USA in den 80ern und 90ern ein Anti-Drogen-Werbespot oder so eine Anti-Drogen-Kampagne, in der ein Mann ein heiles Ei in die Kamera hält und sagt, das ist dein Gehirn und dann lässt er es fallen und das Ei geht halt kaputt und er sagt, und das ist dein Gehirn auf Drogen. Oder er brät es sogar an und das Ei stockt halt und und dann sagt er, das ist dein Gehirn auf Drogen. Und das wurde viel parodiert und Jesse parodiert das ja in dieser Szene irgendwie auch. Denn er haut ja das erste Ei rein und das Eigelb ist kaputt. Und er sagt, das ist dein Gehirn. Und das zweite Ei gelingt ihm, das Eigelb bleibt heil und er sagt, und das ist dein Gehirn auf Drogen. Das zeigt ja nochmal, vielleicht Jesse sieht Drogen nicht als etwas, was sein Leben zerstört, sondern als etwas, was ihm Halt gibt. Und er fühlt sich ja scheinbar nur wirklich gut, wenn er irgendwelche Drogen konsumiert.
Was ihn funktional macht. Ne? Drogen sind für ihn wie so ein Aufputschmittel. Also ist keine überraschende Erkenntnis, aber
nicht wirklich. Also so verhält er sich ja schon die ganze Zeit. Und er ist ja auch wirklich ständig dabei, irgendwie zu kiffen oder Crack zu rauchen und so weiter.
Ja, okay, ja, das dann war es kein Wunder, dass ich da irgendwie keinen Sinn drin gefunden habe in dieser Szene.
Ja.
Danke fürs Erläutern auf jeden Fall.
Ja.
Ich würde vorschlagen, dass wir mal zum Haupthandlungsplot kommen.
Ja.
Nämlich der Plot um Walter.
Mhm.
Und am Anfang dieses Plottes liegt Walter im Bett und erholt sich von einer Operation und geht noch nicht arbeiten in der Woche.
Ja.
Er ruft dann Jesse an, um sich zu treffen und ihm ein Update zu geben. Und sie treffen sich in einer Kantine. Am Anfang liegt er ja auf diesem Bett und kriegt dann einen Kuss von Skylar. Die sagt, erhol dich, mach nichts, lieg da rum.
Mhm.
Und dann, also man weiß natürlich, das ist nichts, was Walter tun wird. Was wird er also tun? Er schaut sich um, schaut nach rechts und da liegt ein Buch, ich glaube über Schwangerschaft, Kindererziehung, irgendwie sowas. Und er greift in die Richtung. Und ich habe gedacht, okay, Walter wird sich jetzt dazu entscheiden, mal in dieses Buch auch mal reinzugucken, wie es denn so ist in der Schwangerschaft oder mit Kindern. Und er greift dann aber zum Telefon und ruft Jesse an. Das fand ich sehr, also bezeichnend. Natürlich, ja, sehr bezeichnend, vielleicht sogar ein bisschen überzeichnet. Also das war mir fast ein bisschen zu plakativ.
Na, ich glaube, man muss ja schon genau hingucken. Also ich fand die Szene wirklich wichtig, denn das war ja nochmal wieder, auch wenn nur in so einem kleinen Rahmen, aber trotzdem nochmal wieder, dass uns gezeigt wird, Walter entscheidet sich aktiv gegen sein Dasein als Familienvater, sondern für sein Dasein als Heisenberg.
Ja.
Also, ja, fand ich wichtig, aber ich fand auch krass, wie Skylar ihn behandelt, wirklich wie ein Kind. Also, was sollst du heute machen? Gar nichts. Ja, genau. Und es gibt extra Punkte für ein Schläfchen.
Ja, man hat ja auch ein bisschen das Gefühl, dass man Walter so behandeln muss, wenn man ihn jetzt ein bisschen kennt.
Ja, aber wir kennen ihn ja natürlich anders, als Skylar ihn kennt. Und ich glaube, sie macht gerade genau das, worauf er keine Lust hat.
Ja, klar. Das ist wieder also, kontrollierend. Das ist halt, das haben wir in der letzten Folge auch gesehen mit dieser Pizza und Skylar, die wieder die Kontrolle bekommt, fühlt sich doch deutlich wohler in dieser Rolle, ihren Mann auch so ein bisschen, mal zu sagen, was er halt machen soll und was er nicht machen soll.
Auf jeden Fall. Aber ich fand dann die Szene auch schön zwischen Jesse und Walter in der Kantine, als Walter ihm erzählt, er ist jetzt in Remission und er ist natürlich weiterhin jetzt nicht gesund, aber er scheint auf jeden Fall wirklich noch eine gute Lebenszeit jetzt doch gewonnen zu haben und Jesse freut sich richtig doll. Also er ist wirklich richtig euphorisch und sagt, das sind richtig gute Nachrichten und das fand ich wirklich schön. Also sowieso von Walters Seite aus, dass er Jesse anruft, um ihm das zu erzählen auch. Ja. Denn es ging ja ganz viel darum, dass er ihm einfach das nur erzählt hat und erstmal gar nicht so richtig ums Geschäft. Auch wenn es natürlich das Geschäft beeinflusst, trotzdem hatte man das Gefühl, ihm liegt vielleicht auch was daran, dass Jesse das jetzt weiß. Und Jesse auf der anderen Seite, der sich ja auch so mitgefreut hat, also so sehr sie sich ja in der letzten Folge auch gestritten haben, ihnen scheint einfach wirklich was aneinander zu liegen.
Ja, oder es scheint sich jetzt zu entwickeln, dass ihnen was aneinander liegt, weil ich kann mich nicht erinnern, dass sie vorher über irgendwas Privates gesprochen hätten, so in der Länge auch. Das ist, glaube ich, auch zum ersten Mal hier in der Serie, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also ja, immer mal wieder, aber Walter, wie er ja mit allen nicht so wirklich reden möchte, hat das ja mit Jesse auch immer abgeblockt. Also ja. Aber diesmal lässt er sich ein bisschen drauf ein und das ist ja schön, aber dann sagt er leider am Ende, wir verkaufen jetzt noch das, was wir gekocht haben und dann war es das und man merkt, wie schwer ihm das fällt.
Weil das für ihn bedeutet, dass sein Leben als Heisenberg endet.
Genau. Ja, ich würde schon sagen deswegen, weil zu Jesse könnte er ja trotzdem Kontakt halten, wenn er will. Also es fällt ihm sehr schwer loszulassen, aber er ist zu der Zeit auf jeden Fall noch von der Vernunft getrieben und sagt, okay, die Legitimation für dieses ganze Drogenkochen ist jetzt weg. Ja. Und deswegen ist das jetzt auch vorbei.
Ja. Ja, also wir wissen natürlich schon, die beiden haben schon öfter Pläne gemacht in der Vergangenheit und sie wurden immer durchkreuzt. Also das, was die beiden da sich ausgedacht haben, wird natürlich nicht so eintreten. Ja. Das muss ich, glaube ich, nicht mal in den Vorhersageteil schieben. Nee. Aber ja, ich fand es war auch eine süße kleine Szene. Ich habe sie erst gar nicht mit aufgenommen ins Skript, weil so viel in der Folge ist, dass ich dachte, ist das so wichtig? Aber ja, du hast recht, das ist schon eigentlich auch eine wichtige Szene, weil sie eben die Dynamik, die Beziehung zwischen Walter und Jesse nochmal ein bisschen eigentlich vorantreibt.
Ja, und ich finde sie vor allem wichtig, weil wir erfahren, dass Walter denkt, jetzt ist das vorbei. Und ich finde, das zeigt ja, warum er in den weiteren nachfolgenden Szenen so ausrastet, wie er das tut.
Ja.
Und wir hätten ja gar nicht gewusst, dass er entschieden hat, es ist jetzt vorbei.
Dazu können wir jetzt direkt kommen, wenn du magst. Ja. Zumindest zu der Schlüsselszene, würde ich sagen, dieser Folge. Denn Walter verliert auf einer von Skylar organisierten Party die Nerven, als er seinen Sohn abfüllt und Hank am Rande des Pools lautstark auffordert, ihm den Alkohol zurückzugeben. Wir können ja erstmal über diese Party reden, denn Skylar hat eine Party organisiert, ohne das Wissen von Walter.
Ja.
also hat über seinen Kopf hinweg entschieden und Walter ist sehr wenig begeistert. Weder am Frühstückstisch, als er von diesen tollen Nachrichten hört, noch auf der Party selbst, auf der er wieder super deplatziert irgendwo am Rand steht, wie eigentlich auch schon auf seiner Geburtstagsparty in der ersten Folge.
Genau, ja, es hat wirklich sehr an die erste Folge erinnert. Ja, aber an Scarlas Stelle hätte ich jetzt auch nicht, also ja gut, ich würde mal davon ausgehen, man kennt seinen Mann gut genug, um zu wissen, ob er eine Überraschungsparty gut finden würde oder nicht.
Eigentlich aber, schon.
Ja, aber er sagt dann ja zu ihr, ja toll, freue ich mich drauf. Ja. Und lächelt sie an und als sie wegguckt, guckt er dann so angepisst. Und ja, wo man dann auch denkt, ja Walter, dann sei halt ehrlich, ganz im Ernst.
Stimmt, er tut auch wenig dafür, ne, dass das mal aufhört mit diesen blöden Partys.
Ja, ist einfach so. Also das kann man ihr, finde ich, nicht so richtig zum Vorwurf machen, dass sie dann nicht zurückgerudert ist. Dass sie die Idee erstmal hat, ja, passt nicht so richtig zu Walter, aber
Ja, und es kommt ja dann wieder zu einer Demütigung für Walter auf dieser Party. Denn Skylar entscheidet sich zu erzählen, dass Gretchen und Elliot die Behandlung bezahlt haben. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wenn es wirklich so gewesen wäre, dann fände ich es legitim, wenn man das nicht sagt. Also,
ja, hätte ich auf gar keinen Fall gesagt.
Dass man das verschweigt, nicht um sich irgendwie cool darzustellen, dass man das bezahlen kann oder das Geld hat man und gar kein Problem, sondern dass man sich nicht angreifbar macht. Wobei man natürlich sagen muss, vor echten Freunden wäre das auf gar keinen Fall irgendein Punkt, um sich angreifbar zu machen, irgendwem gegenüber. Aber mir scheint es, als wären das nur lose Bekannte da auf dieser Feier.
Ja, unter anderem.
Und, ja, genau. Es ist einfach eine zu große Masse, um sowas zu erzählen.
Genau, ja. Und sie sollte doch Walter auch gut genug kennen, schon wieder. Aber in dem Fall ja wirklich. Er hat zu ihr ganz klar gesagt, dass das ein Thema ist, was er nicht mit anderen Menschen besprechen möchte. Er hat ihr in so vielen Folgen schon zu verstehen gegeben, was unsere finanziellen Dinge angeht und was auch das angeht, wie ich meine Behandlung bezahle. Das geht keinen was an. Das will er ja mit ihr kaum besprechen. Also inwiefern ist das smart, seine Rede zu beenden und dann nochmal nachzugreifen? Ach so, ich wollte mich noch bei zwei Leuten bedanken, die gar nicht hier sind, Gretchen und Elliot, die Walters Behandlung bezahlt haben. Also unsensibel und wirklich auch demütigend für Walter, der ja auch wirklich genervt guckt. Und ich glaube, das war nicht, weil er jetzt ein schlechtes Gewissen hat, weil er weiß, dass das so nicht war oder wie auch immer, sondern ich glaube, es nervt ihn wirklich einfach, dass sie sowas vor allen Leuten sagt.
Und meinst du, sie hat das wirklich nur gesagt, um ihm eins auszuwischen? Weil Nein. Es gäbe ja, oder ist es, kam es aus Dankbarkeit?
Ich glaube, das kam wirklich aus Dankbarkeit. Und es war einfach nicht, es war unsensibel. Sie hat nicht darüber nachgedacht, dass Walter das nicht möchte. Sie hat in dem Moment das so empfunden, ach, das ist doch wirklich nett von mir, komm, ich sag das jetzt nochmal. Ich bin so eine nette, sweete Person. Und in Wirklichkeit ist sie das gerade in dem Moment wirklich nicht. Denn man müsste doch meinen, Walter steht ihr näher als Gretchen und Elliot.
Ja, man hätte es auch mal absprechen können vorher, ne?
Ja.
Walter wird dann noch super cringe aufgefordert, eine Rede zu halten.
Von Hank.
Und ja, und dann, ach, ich meine, man sieht ihm doch an, dass er sich unglaublich unwohl fühlt. Also, dass da keiner auf dieser Party irgendwie mal mit ihm spricht und auf ihn zukommt, spricht ja auch Bände über Walter und über die Beziehung, die sie haben. Und dann finde ich ehrlich gesagt die Rede von Walter ziemlich gut. Er sagt ja im Prinzip nur, dass er sich, als er Krebs bekommen hat, die Frage gestellt hat, warum er? Eine Frage, die sich, glaube ich, alle stellen, die so einen Schicksalsschlag bekommen. Und als dann aber die Behandlung angeschlagen hat, wo die Chance sehr gering war, hat er sich auch gefragt, warum er. Und auf der Party sind alle, was heißt schockiert? Man hört nichts mehr, keiner sagt was, alle gucken etwas konsterniert. Und natürlich ist es jetzt schon auch ein bisschen hart für so eine Party, vielleicht nicht der richtige Anlass. Aber wenn man den Hintergrund der Party betrachtet, nämlich seine Krankheit, dann ist es mehr als angebracht, sowas zu sagen. Und auch logisch, dass einen so etwas beschäftigt. Und das ist eigentlich auch eine schöne philosophische Frage, die er sich da stellt. Und alle reagieren wirklich komplett Panne und können da wirklich gar nichts mit anfangen.
Ja, natürlich nicht. Ich glaube, das ist was du nicht nachvollziehen kannst, wenn du noch nie in Lebensgefahr warst. Also es gibt ja wirklich Studien, die auch zeigen, Menschen, die Krebs hatten und jetzt in Remission sind, dass es für die wirklich erstmal auch jetzt was ist, womit sie wieder klarkommen müssen, weil sie natürlich, um mit dieser Krankheit zu leben, ja auch keine andere Wahl haben, als sie als Teil ihrer Identität irgendwie anzuerkennen.
Ja.
Und das jetzt wieder loszuwerden, was, und jeder denkt natürlich, das ist doch genau das, was du willst, und das denken die Leute ja wahrscheinlich selber auch zum Großteil. Und dann wirst du es los, aber dann musst du damit auch erstmal wieder klarkommen. Denn natürlich ist das doch, sobald du so schlimm krank bist, ist das doch klar, dass das dein Leben bestimmt und dein Lebensinhalt irgendwie auch wird. Ob du das jetzt schön findest oder nicht. Und das dann zu verlieren, ist doch natürlich erstmal auch wieder eine Umstellung, etwas, womit man erstmal umgehen können muss. Und ich finde, dass Walter das hier so in Worte fasst, ist doch eigentlich von ihm schön, aber natürlich alle gucken nur bedröppelt und denken, hä?
Ja.
Was soll das jetzt hier?
Das hängt, damit nichts anfangen kann, war mir schon klar. Wobei, ja, inzwischen bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Aber es stimmt, es gibt ja gar keine Reaktion, wo einer mal sagt, das ist ein, es ist nicht unbedingt ein schöner Gedanke, aber es ist ein interessanter Gedanke, Walter. Danke dafür.
Ja, genau.
Klar, das passt natürlich auch nicht in die Story rein. Also Walter soll ja so als Außenseiter dastehen und als jemand, der eben nicht verstanden wird. Ja, aber du hast recht, das ist ein interessanter Punkt, dass man als krebskranke Person, die dann geheilt wird, ja, vielleicht so ein bisschen in so eine Sinneskrise gerät. Es ist ja, glaube ich, nicht nur mit Krebserkrankungen so, sondern auch, wenn man nach x Jahren im Job dann in Rente geht oder sowas. Das ist ja auch so ein Punkt, wo viele Leute, also ist jetzt nicht direkt unbedingt vergleichbar so, aber es ist ja auch
aber
ein Punkt, wo man...
Ja. Ja, genau. Ich finde, das ist ganz gut. Man fiebert doch die ganze Zeit darauf hin wahrscheinlich. Ich glaube, viele Leute freuen sich dann irgendwann auch in Rente zu gehen. Ja. Und dann ist das plötzlich da. Und plötzlich hast du so viel Zeit.
Ja.
Ja.
Und Walter nutzt die Zeit, um seinen Sohn abzufüllen am Pool. Er sitzt da mit Hank zusammen und Hank erzählt wieder seine coolen Sheriff-Geschichten, sag ich mal.
Ja, er erzählt das von Tortuga.
Genau, und Walter ist richtig sauer und schenkt dann seinem Sohn Alkohol ein, was erst okay erscheint, so als Bonding-Moment. Ja, dann soll er halt einen Schluck trinken, mein Gott. Hank findet das auch okay, aber dann schenkt er ihm noch einen Schluck ein und Hank ist so, warte mal, der ist 16. Und dann gibt es diesen Moment, ich weiß nicht, ob das beim dritten Mal ist, als Hank seine Hand auf den Becher legt. Den Becher aber nicht komplett verdeckt und Walter dann ganz langsam einfach das Zeug über seine Hand gießt in den Becher rein. Und spätestens da wurde, sollte einem klar geworden sein, okay, Walter hat nicht mehr alle Tassen im Schrank gerade.
Ja. Ja, Walter reicht es einfach.
Ja.
Also, ja, ich glaube, ihn stören ja zwei Dinge in dieser Situation und deswegen eskaliert er dann so. Also zum einen ist Hank immer wieder der Held und der Party, der gute Launebär. und Walter Jr. hängt total an seinen Lippen, weil Hank Geschichten erzählt, an denen Walter eigentlich viel näher dran ist. Und das ist eigentlich sein Business und nicht das von Hank. Und Hank macht damit aber immer Punkte und Walter nicht, weil Walter das nicht erzählen kann, im Gegensatz zu Hank.
Ja.
Ich glaube schon, dass ihn das auch stört. Und natürlich auch, dass Walter Jr. Der hängt ja wirklich an Hanks Lippen und der findet das ja ganz toll, was er da gerade erzählt. Und ich glaube, das stört Walter schon auch. Er bemüht sich ja sonst nicht unbedingt um Walter Jr., aber er hat ja schon Angst, dass ihm die Vaterrolle genommen wird.
Ja, ja, stimmt.
Also, was macht er als Vater? Er gibt seinem Sohn den ersten Drink. Ganz normal.
Ja, und er möchte auch sein Gesicht wahren vor der Gesellschaft, also vor der Partygesellschaft. Denn er wurde ja jetzt schon mehrfach bloßgestellt, auch in der ersten Folge, wo man sich gerne über ihn lächerlich macht. Jetzt wieder auf dieser Party und da hat er langsam, er versucht sich Respekt zu verschaffen, versucht Ansehen auch vor seinem Sohn ein bisschen zu gewinnen und schießt dabei natürlich massiv übers Ziel hinaus.
Ja.
Aber es ist auch ein Teil seiner Wandlung, dass Walter zunehmend schwer fällt, zu differenzieren, was ist angebracht und was ist nicht angebracht. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Resultat aus seiner, also was heißt ein bisschen, das ist das Resultat aus seiner kriminellen Geschichte, die er jetzt da angefangen hat, dass er, wenn man einmal gewisse Grenzen überschritten hat, es ihm schwerfällt, zu differenzieren, wo diese Grenzen zu ziehen sind, auch im privaten Bereich.
Ja, er wollte sich ja vor Hank dann auch behaupten. Hank hat ja einfach die Tequila-Flasche dann weggebracht.
Ja.
Und er geht ihm hinterher und er besteht ja sehr darauf, dass Hank ihm jetzt die Flasche gibt. Und ich glaube, Hank ist für ihn auch sowieso so ein, ja, so ein rotes Tuch irgendwie auf eine Art. So, wenn er sich gegen den mal durchsetzt, ja, dann hat er den Respekt. Denn Hank hat ja den Respekt der ganzen Familie, die ganze Zeit.
Ja.
Alle finden, er ist der Coolste, er ist der Beste. Und ja, Walter scheint zu denken, den muss man jetzt nur mal irgendwie klein kriegen und dann ist man selber ganz oben in der Nahrungskette. Also wie so ein Revierkampf bei irgendwelchen Tieren.
Und wie würdest du jetzt das beurteilen? Würdest du Walter verurteilen für das, was er da gemacht hat, wenn wir jetzt das, was wir bisher wissen, in Betracht ziehen?
Nein, würde ich nicht. Ich kann das schon irgendwie verstehen. Also natürlich geht das gar nicht, da irgendwie den 16-jährigen Sohn abzufüllen, obwohl ich auch denke, der ist 16. Als ob man da noch nie besoffen war.
Ja, aber Tequila, also weiß ich nicht. Also klar, trinken glaube ich ja auch schon viele mit 16.
Korn, ne?
Ja. Aber so Bier oder so fände ich jetzt auch okay, aber sowas weiß ich nicht.
Ja, naja. Also ich finde die Art und Weise und das so an Walter Jr. irgendwie auszulassen, das geht natürlich nicht. Aber ich kann verstehen, wo das alles herkam, wo diese Wut herkommt. Er wurde erstmal wieder von Skylar klein gemacht. Er sieht doch gerade irgendwie, scheiße, das ist jetzt wieder das Leben, in was ich zurückgehen muss. Der Krebs ist weg und das ist jetzt das, wie ich die nächsten 40 Jahre meines oder 30 Jahre meines Lebens verbringen soll. Ich kann verstehen, dass er darauf keine Lust hat und dass er jetzt will, dass sich was ändert und dass er vielleicht deswegen auch Hank gegenüber mal zeigen möchte, du gehst so mit mir nicht mehr um. Und er hofft sich dann vielleicht, dass die anderen das auch sehen und dass auch Marie und Skylar dann anders mit ihm umgehen. Aber so ja, funktioniert es natürlich nicht.
Nee, so funktioniert es nicht. Er ordnet da etwas falsch. Es ist eine klassische Fehleinschätzung.
Ja, genau.
Und wie er da vorzugehen hat.
Ja.
Er entschuldigt sich ja am nächsten Tag bei seinem Sohn.
Ja.
Ja, ich war erst unsicher, ob ich ihm diese Entschuldigung überhaupt abnehme, weil er dann ja in der Situation, nachdem schon dieser Trubel ausgebrochen ist, und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob sein Sohn da schon in den Pool gekotzt hat oder nicht, da lächelt, grinst er ja nochmal so. Also es gibt da so einen ziemlich so einen Closed Shot auf sein Gesicht.
Mhm.
Und dann nimmt er nochmal einen Schluck von dem Tequila und grinst so. Also eher
sehr selbstgefällig, ne?
Sehr selbstgefällig. Ja. Aber ich glaube, das bezog sich eher darauf, dass er sich jetzt mal gegen Hank durchgesetzt hat und
genau,
ihn alle auf dieser Party, naja, das heißt jetzt nicht respektieren, aber merken, oh, okay, da steckt vielleicht doch mehr hinter dem Typen.
Mhm.
Und die Entschuldigung am nächsten Tag ist dann ja vielleicht doch eine ehrliche Entschuldigung, weil er dann auch nochmal Zeit hatte zu reflektieren und dann selber vielleicht kein Tequila mehr in der Birne hatte. Das muss man ja vielleicht auch berücksichtigen.
Ja.
Und er ist dann aber etwas schockiert über die Antwort von Walter Jr. oder Flynn, der sagt, na, aber ich hab ja mit euch mitgehalten. Also ja, der
fand das nämlich cool.
Genau, und Walter merkt, jetzt ist mit meinem Sohn genau das passiert, was mit einem großen Teil der Gesellschaft sowieso schon passiert ist, dass Alkohol irgendwie verharmlost wird und heroisiert wird und diese ganze Kultur ums Trinken ist auch bei ihm angekommen und Walter weiß natürlich, was Alkohol mit dem Körper anrichtet und ist da, glaube ich, wobei die Reaktion war schon fast ein bisschen zu doll irgendwie dafür. Also es war eine starke Reaktion, die dann, ich habe sie dann auf dieses Thema geschoben. Oder hast du das irgendwie anders gelesen?
Ja, ich konnte das gar nicht so richtig einschätzen, warum er da dann jetzt doch irgendwie schockiert ist. Vielleicht hat er in dem Moment doch die Konsequenzen seines Verhaltens vom Vortag dann gemerkt und hat sich vorher nur entschuldigt, weil es sich gut anhört und hat dann gemerkt, oh, vielleicht war das wirklich nicht gut, was ich gemacht habe.
Aber Walter verbringt ja zum Glück viel Gutes am nächsten Tag.
Ja.
Denn er kommt in den Haus, also er möchte irgendwie was abspülen oder so und dann kommt nur Dreckwasser aus dem Wasserhahn. Er geht dann in den, also hier würde ich sagen, Hauswirtschaftsraum. Ich weiß nicht, ob es das auch in Amerika gibt, die Bezeichnung. Jedenfalls sieht er dann, dass rund um den Boiler sich Dreckwasser gesammelt hat, das aus seinen, das ist leakt aus seinen provisorischen Reparaturen, die er da mit Panzertape gemacht hat. Und ja, Walter setzt jetzt fort, was er gestern begonnen hat, nämlich das Erarbeiten von Respekt, indem er mal zur Tat schreitet. Er fährt in den Baumarkt. Dort wird er von dem netten Verkäufer Bob beraten und sie stehen sehr, mit verschränkten Armen stehen sie um den Boiler herum und führen ein Fachgespräch.
Eine typische männliche Szene.
Walter kauft aber den teuersten Boiler. 1200 Dollar kostet er, aber Walter sagt,
also kein Problem.
Für mich kein Problem. Da kriegt er auf jeden Fall, also das ist auch ganz klar, um sich Respekt zu verschaffen. Geld ist für, spielt für ihn keine Rolle. Und dann sagt er doch, na, das Ding baue ich selber ein. Und er schleppt das Teil nach Hause, baut es tatsächlich auch ein. Ich hab gedacht, in dem Moment, wo er das Gas aufdreht oder Wasser aufdreht, jetzt explodiert irgendwas in der Küche und Walter Jr. fliegt irgendwo aus dem Fenster so. Also der wird jetzt nur noch zum Spielball seiner Eltern. Ja. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Er schafft es, diesen Boiler einzubauen, doch dann bemerkt er, dass es irgendwie noch einen Pilzbefall gibt im Boden. Also beschließt Walter nochmal in den Baumarkt zu fahren und diesen Pilzbefall zu bekämpfen und zersägt, fängt er an, das halbe Haus zu zersägen. Er stürzt sich also richtig in in eine Arbeit rein.
Er nimmt es plötzlich wirklich sehr, sehr ernst.
Ja.
Also.
Und es kommt dann zu der Szene, bei der die Familie oder zumindest Teile der Familie, nämlich alles sitzt da, nur Walter nicht, Abendbrot essen, glaube ich, und im Hintergrund hört man Gerümpel, Geknalle oder Frühstück. Es wird oft gefrühstückt in der Serie.
Ja.
Und Walter kommt herbeigerauscht mit Dreck auf dem Arm, den er dann rausschmeißt. Dann geht er zum Tisch in seinem komischen Anzug, schmiert sich da so einen Toast, freut sich auch ganz doll irgendwie, dass er jetzt also zur Tat geschritten ist. Und merkt natürlich überhaupt gar nicht, wie Skyler extrem genervt ist von Walters Verhalten. Und ich habe überlegt, ob das vielleicht wieder eine Szene ist, die Skyler von vielen Leuten negativ die Skyler negativ vorgehalten wird.
Ja.
Weil man könnte natürlich jetzt argumentieren, was will sie denn? Also sie hat doch sich beschwert schon in der ersten Staffel, dass das Haus halt marode ist und saniert werden muss. Jetzt macht er das ja. Und jetzt ist das Ausrüder nicht richtig, Luisa?
Ja. Ja, also ich kann verstehen, dass Walter denkt, das wird doch Skyler jetzt glücklich machen und dass er sich von dieser ganzen Aktion auch ein bisschen Respekt erhofft oder Dankbarkeit.
Ja.
Aber ja, also ich glaube, Skyler ist halt intelligent genug, um zu verstehen, dass es hier gerade eine Übersprungshandlung, um sich nicht mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, die ja offensichtlich in ihm brodeln. Ich denke, ihr ist bei dieser Grillparty ganz klar geworden, dass mit Walter gerade was nicht stimmt. Und
jetzt
wie
erst.
Immer, ja, und wie immer redet er nicht drüber. Und ja, macht stattdessen irgendwelche Sachen, dass wirklich auch wieder nicht an ihn heranzukommen ist. Er ist zwar diesmal zu Hause und nicht wie sonst einfach weg. Also sie weiß, was er macht, aber natürlich ist sie unzufrieden, weil sie wissen möchte, was ist hier gerade los.
Ja, und wir wissen natürlich, was los ist. Walter überkompensiert seine Leere. Und ist ja auch niemand, der tatenlos irgendwo rumsitzt.
Das stimmt.
Und
er war immer schon fleißig.
Vielleicht wird ihm auch in dem Moment, wo er den Boiler sieht, erst bewusst, weil vorher war ja der Grund, glaube ich, dass er sich nicht drum gekümmert hat, dass er einfach kein Geld hatte, das zu reparieren und da reparieren zu lassen. Und vielleicht sieht er in dem Moment, wo er den Boiler sieht, ja, Moment mal, ich habe ja jetzt Geld. Ich kann das ja jetzt reparieren.
Ja.
Und ich kann das irgendwie nachvollziehen, dieses sich kopfüber in irgendwas reinstürzen, es dann auch umsetzen, zu Ende bringen und alles andere zu ignorieren in dem Moment.
Ja.
Weil man merkt, okay, das wollte ich immer mal gemacht haben, jetzt kann ich es machen. Und Walter hat da, glaube ich, auch Bock drauf. Also der will auch handwerklich tätig sein. Und
er kann das ja scheinbar auch gut.
Ja. Ja, er kann das sehr gut. Also fast überraschend gut.
Ja, man hätte es nicht unbedingt von ihm erwartet, oder?
Ja, weiß ich gar nicht. Nee, eigentlich nicht unbedingt. Man hätte eher erwartet, dass er da irgendwie dann das zu 90% schafft. Aber dass dann doch ein blöder Fehler auftritt. Mir fällt jetzt gerade in dem Moment ein, dass es auch eine bei Modern Family eine Szene gibt, wo Phil versucht, einen Boiler zu reparieren. Genau. Ja. Ist das ein Boiler? Ich glaube schon.
Ja,
ist oder eine Waschmaschine auf jeden Fall auch irgendwann mal. Und dass das
und
auch
er muss
so
seinen Vater anrufen.
Ja, genau. Das klappt auch nur so zu 90%, aber dann geht es dann irgendwie richtig schief. Und bei Walter klappt es aber.
Ja. Ja, er ist halt, er kann halt irgendwie alles. Aber ich kann das auch verstehen, was du eben gesagt hast. Sich so in Aktionismus zu stürzen und eine Aufgabe anzugehen, die man aus welchen Gründen auch immer lange schon machen wollte, aber man konnte es irgendwie nicht. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt irgendwie gerade da und man hat angefangen und man hat Bock und man will das ja jetzt ja auch fertig kriegen. Man kann sowas ja auch wirklich schlecht so halb fertig gemacht da jetzt irgendwie liegen lassen. Er muss ja fertig werden. Und ja, ich kann die Aktion als solche schon nachvollziehen, aber ich kann auch ein bisschen die Genervtheit nachvollziehen.
Ich kann die Genervtheit voll nachvollziehen. Also auch Walter sollte sich ja eigentlich auch ausruhen. Also wir sind natürlich jetzt schon wieder 2 Tage drüber, glaube ich. Also es ist nicht mehr der Tag, an dem Walter sich ausruhen soll.
Ja.
Aber sie sagt, Skyler sagt natürlich auch etwas sarkastisch. Naja, willst du nicht zur Arbeit gehen, so nach dem Motto. Also das, was sie am Anfang nicht wollte, genau. Am Anfang der Folge, willst du nicht zu Hause bleiben? Sie würde sich jetzt freuen, wenn Walter wieder zur Arbeit geht.
Ja.
Und man kann wieder beide Seiten verstehen, finde ich. Aber man,
ja,
es ist halt
ein
ganz klares Kommunikationsding wieder, weil die beiden halt nicht miteinander reden. Wenn sie miteinander reden würden, würde Skyler verstehen, warum er jetzt hier so rumrumpeln muss. Und zum Essen kann er sich dann ruhig mal an den Tisch setzen, finde ich ehrlich gesagt. Das ist etwas unhöflich.
Ja. Es hätte mich so genervt.
Und
der kommt da und isst im Stehen eine Stulle mit Butter und ist voll gesaut, ist einfach dreckig und zieht sich dann da so ein halbes Toast rein und geht dann weiter zur Arbeit. Hätte mich auch richtig genervt. Das finde ich auch undankbar. Sie hat ihm schließlich das Essen da hingestellt und er kann das nicht wertschätzen in dem Moment.
Gut fand ich aber dann auch Flynns Reaktion, weil der war ja ein bisschen belustigt davon. Der fand das ganz witzig, was Walter da gemacht hat.
Ja.
Der hat auch die Absurdität der Situation, glaube ich, verstanden, oder?
Ja, glaube ich auch.
Als einziger.
Ich fand ihn in dieser Folge ganz gut. Ich fand ihn unterhaltsam.
Ja, ich habe in der Szene kurz drüber nachgedacht, dass er ja jetzt in der zweiten Staffel nicht mehr die Rolle spielt, die er in der ersten gespielt hatte. Also in der ersten hatte er gefühlt mehr Raum. Oder ist das, drückt mich hier das Empfinden?
Nee, ich finde auch, er hat bis jetzt nicht wirklich eine Rolle gespielt, oder?
Nee.
Also er hat seinen Namen geändert in dieser Staffel.
Ja.
Und mehr ist mit ihm eigentlich noch nicht wirklich passiert. Autofahren? Wollte
ja,
er
es gab einfach nicht viele Szenen mit ihm. Er spielt keine so große Rolle.
Nee.
Da habe ich dann wieder kurz gedacht, mein Gott, Luisa hat sich ja wirklich triggern lassen von Flynn.
Ja, vielleicht so viel kommt er ja doch noch mal mehr vor. Jesper, vielleicht kommt er ja noch mal mehr vor.
Ja,
wir werden vielleicht sehen. Wird auch ein bisschen undankbar. Wir werden sehen.
Möchtest du dich jetzt schon rechtfertigen für deinen Hass aus Staffel 1?
Ja,
ich bin
der Typ für Rechtfertigungen.
Es gibt dann ja noch eine interessante Szene in dieser Folge. Also die Folge war wirklich pickepacke voll. Und zwar geht Walter dann nochmal in den Supermarkt, um sich so einen Coat zu kaufen, den man, glaube ich, aufträgt auf Holz, um ihn zu schützen vor äußeren Einflüssen.
Mhm.
Und dabei läuft er an einem Einkaufswagen vorbei, der gefüllt ist mit Zutaten zum Kochen von Meth. Und er nimmt es erst nicht wahr, dann nimmt er es wahr, dreht sich um, schaut da rein. Und sieht dann einen ziemlich fertigen Typen, wie er Streichhölzer da reinpackt und gibt ihm dann den Tipp, dass das die falschen Streichhölzer sind. Er müsse andere Streichhölzer kaufen und außerdem soll er auch nicht alles in einem Supermarkt kaufen. Und dann geht er weg und gefällt sich da auch wieder sehr in der Rolle. Also er ist richtig stolz auf sich, dass er hier mit den kleinen Leuten, ne, die wissen gar nichts, sie können ihm nicht das Wasser reichen.
Ja.
Und erst an der Kasse kommt dann langsam die Erkenntnis, warte mal ganz kurz, das war jemand, der Meth kochen will, ich koche hier Meth und entschließt sich dann direkt rauszugehen aus dem Baumarkt und die beiden oder den Täter auf den Parkplatz zu stellen. Und es gab doch schon einige Parallelen zwischen den Leuten, die da im Supermarkt, im Baumarkt eingekauft haben und Walter und Jesse, weil es handelt sich auch um zwei Typen. Einen etwas fertigen Typen mit einem interessanten Look, einer runterhängenden Hose, man konnte seine Unterhose die ganze Zeit sehen. Und einem Typen mit Glatze und Bart, bisschen breiter gebaut, der offenbar seinem anderen Typen, seinem Kumpel befohlen hat, das Zeug zu besorgen im Baumarkt. Und sie waren mit einem Wohnwagen unterwegs.
Das ja.
war ein bisschen, also meine Freundin hat diese Szene kurz mitgesehen, also die einzige Szene, und meinte, wow, das ist ja wie, das sind ja Jesse und Walter aus einem Paralleluniversum.
Mhm. Das stimmt.
Und hat sie recht, finde ich.
Hat sie recht. Ja, das stimmt, das ist wirklich sehr, sehr ähnlich gemacht. Ja, ich fand die ganze Szene irgendwie sehr gut. Also es war ja eh schon klar, Walter muss irgendwie zurück zu diesem Drogenbusiness. Er scheint ja in seinem alten Leben nicht wieder anzukommen und damit auch nicht zufrieden werden zu können wieder. Also er will ja gar nicht dahin zurück. Und ja, sein Bedürfnis irgendwie nach Macht und Kontrolle und danach eine große Persönlichkeit zu sein, ist einfach größer als das, ein netter Familienvater zu sein. Und er stellt ja, es ist ja ein bisschen wie die Szene mit dem Buch und dem Telefon, er stellt diesen Lack ab, um nach draußen zu gehen und sein Revier zu markieren. Er entscheidet sich wieder gegen das Wohl seiner Familie und für sein Dasein als Heisenberg.
Und es ist ja eigentlich gar nicht notwendig, weil er hatte ja zusammen mit Jesse beschlossen, dass sie jetzt nur noch das Zeug verkaufen. Und na gut, vielleicht doch, weil es ist ja relativ viel, was sie noch loswerden müssen. Das wird seine Zeit dauern. Und wenn da jetzt neues Meth auf den Markt kommt, dann könnte das den Prozess verlangsamen. Ja. Aber sie wollen ja auch nicht, also kochen wollen sie ja nichts Neues mehr. Also im Prinzip könnte man es auch, es war schon ein Risiko, was er da eingegangen ist. Das muss man auf jeden Fall sagen.
Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, er hat sich in dem Moment auch entschieden, er kocht weiter. Er lässt dieses Drogenbusiness jetzt nicht einfach eingehen, denn es ist sein Lebensinhalt geworden und es ist das, was ihm Freude bereitet und er kann nicht loslassen.
Ja, und das ist ja die, genau der Inhalt dieser Folge.
Ja.
Walter, der zurück in sein Heisenberg leben möchte, der Gefahr droht, da rausgedrängt zu werden und jetzt mit aller Macht versucht, dem gegen anzugehen und sich Respekt zu verschaffen. Und ich finde, das ist vielleicht eine ganz gute Stelle, dass wir mal über den Titel reden.
Schluss.
Schluss oder over?
Oder over, je nachdem. Ja. Ja, also ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben, mit denen jetzt Schluss ist.
Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben.
Ja, dann sag mal.
Also ich würde das Schluss so interpretieren als Schluss wie genug ist genug. Ein bestimmter Punkt in etwas wurde jetzt erreicht. Mhm. Und jetzt ist auch mal gut.
Jetzt ist mal gut, ja.
Ja. In erster Linie natürlich, dass er nicht mehr gedemütigt werden möchte vor der Familie. Ja. Das war so ein bisschen, wo ich glaube, okay, das könnte der Hauptgrund für die Bezeichnung dieses Titels sein, dass es für Walter jetzt mal Schluss ist mit den Demütigungen vor der Familie, dass er sich jetzt auch mal durchsetzen möchte. Und Hank quasi hier symbolisch in seine Schranken weist.
Ja. Genau. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe dann noch aufgeschrieben, auch irgendwie Schluss mit dem inneren Zwiespalt bei Walt. Also er hatte sich ja anfangs für sein Leben als Familienvater entschieden und jetzt zum Ende der Folge aber dann doch ziemlich eindeutig für sein Leben als Heisenberg. Also er hat für sich entschieden, wer er jetzt sein möchte und wie er sein Leben weiterlebt. Und das ist leider nicht als Vater von Holly und Walter Jr. und Mann von Skylar, sondern als Heisenberg. Ja. Und es ist auch Schluss mit der Identifikation als krebskranker Mann und deswegen ja auch Schluss mit der Rechtfertigung vor sich selbst, warum er das Ganze eigentlich macht. Er kann nicht länger zu sich selbst sagen, ich mache das ja nur, weil ich sowieso bald sterbe und weil ich meiner Familie Geld hinterlassen möchte.
Ja.
Jetzt ist sein Leben ja plötzlich wieder doch recht lang. Also zumindest sieht es ja erstmal so aus, als könnte er noch gut ein paar Jahre leben. Ja, und deswegen dürfte ihm jetzt ja klar sein, er macht das jetzt für sich. Und es ist ja eigentlich auch okay. Es ist ja auch okay, was für sich zu machen. Es ist natürlich eine Straftat und die Sache als solche ist natürlich nicht schön. Aber es ist doch eigentlich mal ganz objektiv betrachtet und Abstand nehmend von dem ganzen Drogenbusiness, eigentlich doch schön, dass Walter erkannt hat, wer möchte ich sein? Und dass er das, egal was andere jetzt über ihn denken und egal wie er das vor sich selber rechtfertigen kann, jetzt einfach durchzieht.
Ja, das ist gut für ihn. Frage, wie gut ist das für andere noch in dieser Serie?
Ja.
Wie viele Leute werden noch darunter leiden, dass Walter jetzt endlich zu sich gefunden hat?
Ja, das werden wohl noch ein paar sein.
Ja, ich finde, das ist eine schöne Begründung, schöne Erläuterung für den Titel. Es gab noch eine andere kurze Storyline, die wir nicht auslassen sollten, nämlich Skylar und Ted. Und ja. Skylar bricht quasi am Arbeitsplatz zusammen, wenn man so möchte. Sie fängt an zu weinen, Ted bemerkt das und Skylar erzählt, Walter kämpft gegen den Krebs. Und ja, Ted setzt sich zu ihr und ich will gar nicht zu sehr über die Szene sprechen, weil so interessant war sie dann auch nicht. Die Beziehung zwischen den beiden wird vielleicht noch ein bisschen closer, denn Ted legt seine Hand auf Skylars Hand. Und ich habe mich gefragt, ob das in der Szene angemessen ist oder ob das übergriffig ist. Wie ist deine Beurteilung?
Ich finde es schon angemessen. Die beiden haben sich ja nicht gerade erst kennengelernt und er ist ja nicht in seiner Rolle als Chef gerade bei ihr,
ja,
sondern eigentlich als guter Bekannter oder vielleicht sogar Freund. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn das jetzt eine Frau gewesen wäre, hätten wir da gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja, Jesper, wenn ich jetzt traurig wäre und du würdest mich trösten, würde doch auch keiner sagen, ach, geht's noch? Also
Nee, so meinte ich das auch nicht unbedingt. Es kommt immer irgendwie auf die Beziehung an, die beiden haben. Ich würde sagen, dass ich nicht genug weiß darüber, die beiden, als dass ich das abschließend beurteilen kann. Und Skylar hat es ja auch nicht, sie fand es ja auch nicht schlimm. Ich fand einfach den Move interessant und habe mich gefragt, ob man das selber auch so machen würde. Und da kommt es dann immer darauf an, glaube ich, was man für eine Beziehung miteinander hat. Und es gibt sicher auch Freundschaftsdynamiken, da wäre das dann trotzdem irgendwie komisch. Also, weil es so ein bisschen out of character ist. Und ich von dem, was vor dem Hintergrund, was wir jetzt wissen, fand ich es auch nicht übergriffig. Aber ich fand den Move allgemein irgendwie interessant, um da mal drüber nachzudenken.
Sie nimmt ja die Hand dann weg, putzt sich die Nase und legt ihre Hand wieder in seine. Also sie scheint es ja absolut in Ordnung gefunden zu haben. Sie lässt ja auch später dann nochmal, also fegt sie ja mit Absicht ihre Stifte vom Schreibtisch, damit er nochmal reinkommt zu ihr. Er wäre jetzt nämlich nach Hause gegangen und nicht nochmal zu ihr ins Büro gekommen, damit sie sich dann nochmal unterhalten können. Und die Szene fand ich dann doch ziemlich peinlich, weil ich mir so denke, weißt du, Walter redet nicht mit ihr. Sie hat so oft das Gespräch gesucht. Sie sagt, sie stört etwas in dieser Ehe und sie möchte wissen, was mit ihm ist. Er redet nicht. Und sie, also er muss sich dann nicht wundern, dass sie sich emotional distanziert und deswegen dann vielleicht auch aus Versehen beziehungsweise unterbewusst plötzlich dann wieder bereit ist, sich auf andere Männer vielleicht einzulassen. Ich glaube, das passiert ja dann vielleicht. Also ich meine, warum redet er nicht mit ihr? Dein Partner müsste doch die Person sein, mit der du am besten sprechen kannst, mit der du über alles sprechen kannst. Und natürlich, wir wissen, warum er es nicht macht, aber sie weiß es nicht. Und ich kann verstehen, dass man dann vielleicht merkt, oh, ich löse mich hier irgendwie von dir und ich möchte das so nicht mehr weiterleben. Das ist ja in Ordnung. Und vielleicht auch, dass das ein schleichender Prozess ist. Sie ist ja gerade auch schwanger und so. Und ich glaube, da trennt man sich ja auch nicht mal eben so. Aber ich finde, es ist ein anderer Schritt, dann zu sagen, ich buhle jetzt gerade ganz aktiv um die Aufmerksamkeit eines anderen Mannes und flirte mit ihm, während ich schwanger bin und das Baby von Walter in mir trage. Denn sie muss ja nicht genauso doof sein wie er. Wenn sie ihn jetzt betrügen würde, dann wäre sie doch nicht besser als er. Und ich finde, das ist dann doch ein Anspruch, den man an sich selber haben könnte und sollte, dass man sich nicht auf so ein Niveau herablässt, sondern halt dann sagt, ich merke, ich möchte die Aufmerksamkeit von Ted und ich möchte hier vielleicht auch was ausprobieren und so. Und dass sie jetzt gerade schwanger ist, kann sie ja nun mal nicht ändern. Aber sie könnte die Beziehung zu Walter ja ändern. Und sie könnte ja mit ihm über ihre Empfindungen sprechen. Auch wenn er nicht mit ihr über seine Empfindungen spricht. Und ich finde, er ist selber schuld, dass sie gerade an diesem Punkt ist. Aber
genau, das wäre jetzt für mich der entscheidende Punkt, dass Walter selbst schuld ist, dass das so passiert. Und dass Walter jetzt ja nicht unbedingt ausstrahlt, hey, komm doch zu mir und sprich mit mir über deine Probleme. Und für mich hatte das jetzt gar keinen irgendwie romantischen Hintergrund, auch wenn es vielleicht die Intention war und sich vielleicht in diese Richtung entwickeln wird in der Serie. Aber ich kann schon verstehen, dass das Skylar eben jetzt mal sich echt auskotzen muss und mit jemandem reden muss und dass sie es dann so macht, so plump macht mit diesen Stiften. Vielleicht ist es auch einfach clever.
Ich dachte, sie hätte die Stifte runtergeworfen, weil sie noch mal ein bisschen flirten wollte. Aber du meinst, sie wollte noch mal wieder auf ein tiefgründiges Gespräch irgendwie raus?
Also ich glaube, dass sie einfach noch Gesprächsbedarf hat. Sie hat sich ja jetzt schon Ted gegenüber geöffnet, was die Krankheit Walters anbelangt. Aber da ist ja noch viel mehr als diese Krankheit, vor allem was die Beziehung zwischen den beiden angeht. Und ich hätte jetzt gedacht, dass sie jetzt, wo sie sich schon geöffnet hat, auch noch gerne über andere Sachen reden würde. Und das quasi jetzt ihr, diese Stifte sind dann quasi das Mittel, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch wenn ich mir durchaus vorstellen kann, dass das noch in eine andere Richtung gehen wird.
Ja, vielleicht ist das ein guter Punkt, um über deine Vorhersage zu sprechen.
Ja, das ist jetzt nicht meine Vorhersage, aber meine Vorhersage ist eher, dass, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dass Walter Ted umbringen lässt.
Umbringen lässt?
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte so eine, weil Walter ist gerade der, wie ich vorhin schon sagte, der weiß, der kann jetzt die Grenzen nicht mehr so richtig trennen zwischen Kriminalität und Nicht-Kriminalität. Und es könnte dazu kommen, dass es eine Beziehung gibt zwischen Skylar und Ted oder eine Affäre und dass Skylar Walter das gesteht, weil sie vielleicht doch ein bisschen aufrichtiger ist als Walter und auch, weil sie es nicht mit sich ausmachen kann. Und Walter das natürlich, der würde das überhaupt nicht gut, der könnte das gar nicht haben. Und vielleicht ist es sogar so, dass Skylar irgendwie sagt, ey, ich mache für die Affäre jetzt fort, wenn du dich weiter wie so ein Arsch verhältst. Und dass Walter dann irgendwie jemanden anheuert, um Ted umzubringen. Ist jetzt ein bisschen konstruiert, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, es könnte in die Richtung gehen. Jetzt nicht in der nächsten Folge und auch nicht in der übernächsten Folge, vielleicht in einer der nächsten Staffeln, vielleicht in der dritten.
Okay, du traust Walter also einiges zu?
Ja, stimmt, inzwischen schon, ja.
Also, ja, obwohl er lange keinen Mord begangen hat.
Nee, also. Ja, lang nicht mehr, du, lang ist es her.
Ja.
Das wäre ja nochmal ein ganz anderes, hätte ja nochmal einen ganz anderen Hintergrund, so eine Geschichte, als das da mit Emilio und Crazy Eight. Nicht, dass wir das verharmlosen wollen, aber Walters Entwicklung geht ja immer weiter. Der entwickelt sich ja Folge für Folge, wird er immer extremer. Also würde er hier in Deutschland leben, würde man hoffen, dass er vom Bundesnachrichtendienst überwacht wird oder dass es irgendwann eine Schlagzeile gibt. Mann, der Anschlag plante, wurde festgenommen, weil seine Entwicklung schon in eine Richtung geht, wo ich sage, okay, was kommt da noch? Das könnte sehr extrem werden. Ich habe mich auch kurz gefragt, ob es noch eine Rolle spielt, dass Walter da im Supermarkt, im Baumarkt neben diesem Einkaufswagen stand, weil die haben ja auch Videoüberwachung und es wird irgendein Mitarbeiter diesen Einkaufswagen ja finden. Und kann natürlich sein, dass der Mitarbeiter sich nichts dabei denkt. Wenn er aber ein bisschen Ahnung hat, und ich kann mir vorstellen, dass Baumarktmitarbeiter auch ein bisschen geschult werden auf sowas, zu achten, was für Kombinationen kaufen die Leute, also dass man da zumindest mal ein Auge drauf hat. Und wenn man dann sieht, okay, hier wurden Meth-Utensilien gekauft, dass man dann sich die Videoüberwachung anguckt, dass man dann Walter White darauf sieht und vielleicht die Polizei anruft und dann hat man vielleicht sogar schon ein Gespräch zwischen Hank und Walter White darüber. Aber ist eine Vorhersage. Nehmen wir es mal zur Vorhersage.
Ist eine Vorhersage, wir nehmen es so hin und werden sehen, wie es weitergeht. Wer war denn dein Held der Folge, Jesper?
Walter.
Ja, meiner auch.
Man hatte ja eigentlich gar keine andere Wahl, oder? Also es dreht sich fast nur um ihn und seine Entwicklung und seine Empfindung gegenüber anderen Personen.
Ja, ich hatte überlegt, ob ich vielleicht auch Hank nehme, weil ich es schon eigentlich cool fand, wie er sich für Walter Jr. eingesetzt hat. Und ich fand ihn nicht unbedingt respektlos Walter gegenüber.
Nee.
Aber mich hat dann abgehalten, dass er von Walter eine Rede verlangt hat. Und da fand ich ihn halt wieder so klotzig wie in den ersten Folgen der ersten Staffel. Einfach so unsensibel und nee.
Ja.
Deswegen Walter.
Ich habe mir die Mission, auf der Walter ist, einfach gern angeguckt.
Ja.
Und die letzte Szene fand ich auch cool. Das hätte Walter, glaube ich, schon noch in der letzten Folge nicht gemacht. Auch mit dieser Entschlossenheit. Und er wirkt ja wirklich bedrohlich. Also man hat ihm ja richtig angesehen, okay, der Mann ist nicht zu Späßen aufgelegt.
Ja, ja. Und der andere, der Walter bei Wish bestellt, der war ja viel stärker als der echte Walter.
Ja.
Und der hätte ihm natürlich einfach eine reinhauen können, aber...
Eine geknallt.
Aber hat er sich nicht getraut.
Nee.
Weil er, ich meine, er sah auch wirklich aus, als würde er wie so eine Schlange, die dir gleich ins Gesicht beißt. Also, ja, gefährlicher
Typ. Ach so, Walter jetzt. Ich dachte, du meinst den anderen.
Nee, der andere eher wie einer, der einem ins Gesicht schlägt.
Ja.
Ich finde, es ist halt auch schön, dass er ja eigentlich blöde Sachen gemacht hat, ne? Natürlich. Mhm. Seinen Sohn da abzufüllen, das ist schon, das ist schon wirklich nicht sehr cool. Aber es ist so gut nachvollziehbar für uns, finde ich. Man kann es sich so herleiten, warum er sich so verhält.
Ja.
Und das mochte ich ganz gerne. Also vielleicht ist auch Vince Gilligan der Held der Folge und nicht Walter. Aber.
Das ist mir zu Meta.
Das ist auch blöd. Wir können nicht, da muss ja immer der Regisseur der Held der Folge sein.
Ja. Ich würde auch sagen,
wir bleiben bei den Charakteren.
Bei den Charakteren. Es gibt, wenn man Formel-1-Fan ist, gibt es nach den Formel-1-Rennen immer eine Kolumne am nächsten Tag, die heißt, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat und wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Und da sind natürlich oft die Fahrer Thema. Mhm. Aber manchmal geht es eben auch um die Teamchefs oder um irgendwelche anderen Leute. Und das ist dann auch so ein bisschen, wo ich mir denke, sollten nicht die Fahrer Inhalt der Kolumne sein?
Ja, das stimmt. Wer heißt nochmal? Toto.
Toto Wolf.
Ja, genau. Das ist der einzige. Desmond kenne auch Tutu.
Helmut Marko.
Ja.
Ja, naja, gut. So viel haben wir auch mal die Formel 1 erwähnt hier.
Genau. Also, wie fandst du die Folge insgesamt?
Sehr gut. Die hat mir besser gefallen als die davor, ehrlich gesagt. Sie hat eher meinen.
Wenn mehr passiert, ne?
Ja, auch wenn. Wenn es zwischenmenschlich so große Spannungen gibt, wie in dieser Folge, und auch wenn mir Walter nach wie vor unglaublich unsympathisch ist, habe ich mir das sehr gerne angeguckt, wie er sich da Respekt verschafft und was für Entscheidungen er trifft.
Ja.
Und die Folge war einfach gut, also toll erzählt. Ich mag es auch, wenn es ein paar... Also was mich gestört hat in der letzten Folge ist, dass dieses, wie du schon sagtest, dieses Kammerspielartige, da bin ich einfach nicht so ein Fan von. Ich mag so ein paar Szenenwechsel.
Ja. Ja, ist auch, glaube ich, ein bisschen künstlerischer gemacht gewesen dann. Und das muss man, glaube ich, schon auch mögen.
Und mein Shot der Folge war auf jeden Fall an der Kasse im Baumarkt, als es gepiept hat und Walter mit jedem Piepsen gedämmert ist. Was das gerade hier war und was er jetzt zu tun hat.
Ja, das mochte ich auch gern. Ich mochte auch, dass die dann vorne an der Kasse stand, gesagt hat, ich würde das hier nehmen. Und ich dachte, ja, das sagt man ja immer, wenn man an der Kasse steht.
Vor allem im Baumarkt.
Ja. Ich würde gerne das hier kaufen. Ach so, deswegen haben sie das hier an die Kasse gebracht, weil sie das gern mitnehmen würden.
So ein bisschen wie bei L'Oreal, ne?
Ja, stimmt.
Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns nochmal fürs Zuhören bedanken, wie schon in den Folgen davor. Schön, dass ihr dabei wart und wir hoffen, dass ihr nächste Folge dann auch wieder mit einschaltet.
Auf jeden Fall. Es wird jetzt sehr, sehr spannend. Wir gehen aufs Staffelfinale zu.
Nice.
Arrivederci.